für den heutigen Sonntag. Den finden wir in Psalm 25. Ihr könnt gerne schon mal aufschlagen. Psalm 25. Und bevor ich den Text gleich mit uns lese, würde ich gerne beten und ich würde jeden bitten, den das möglich ist, dafür aufzustehen. Ja, Herr Jesus Christus, du großer, ewiger Gott, wir danken dir für dein vollkommenes, irrtumsloses, unfehlbares und allgenügsames Wort. Wir danken dir dafür, dass wir uns hier heute versammeln dürfen, um von dir gelehrt zu werden, um von dir zu lernen, Herr Jesus Christus. Und wir möchten jetzt bitten, dass du Furcht legst auf diese Versammlung, dass du uns lehrst die Furcht deines Namens und dass du uns ziehst, Herr Jesus Christus, jetzt in diese Gemeinschaft mit dir, uns Ruhe gibst vor dir, uns dein Wesen mehr und mehr offenbarst, Jesus Christus, unsere Herzen, unsere Sinne immer mehr zu dir wendest, Jesus, und jetzt erneuerst durch deinen Geist und Gnade gibst, dass wir dieses Wort hören dürfen, verbunden mit dem Glauben. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Ja, lasst uns gemeinsam lesen. Psalm 25, ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Von David. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht beschämt werden. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Deine Wege, Herr, tu mir kund. Deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Gedenke deine Erbarmungen, Herr, und deiner Gütigkeiten, denn von Ewigkeit her sind sie. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, noch meiner Übertretungen. Gedenke du meiner nach deiner Huld, um deiner Güte willen, Herr. Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund bewahren und seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, Herr, wirst du ja meine Ungerechtigkeit vergeben, denn sie ist groß. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommenschaft wird die Erde besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Ängste meines Herzens haben zugenommen. Führe mich heraus aus meinen Drangsalen. Sieh an mein Elend und meine Mühsal und vergib all meine Sünden. Sieh an meine Feinde, denn sie sind zahlreich. Und mit grausamem Hass hassen sie mich. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht beschämt werden, denn ich nehme Zuflucht zu dir. Lauterkeit und Geradheit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Erlöse Israel, o Gott, aus allen seinen Bedrängnissen. Wenn wir uns diesen Psalm gemeinsam anschauen, dann möchte ich zu Beginn eine Frage stellen, wo jeder gerne für sich mal überlegen darf. Ist Begierde etwas Schlechtes? Wenn jemand in der Bibel liest, wird er oft über dieses Wort stoßen, wie Paulus beschreibt, dass wir tot waren in den Begierden unseres Fleisches. Und dann muss man sich fragen, ist Begierde etwas Schlechtes? Nun, ist Liebe immer etwas Gutes? Viele Leute würden sagen, ja. Nun, die Bibel lehrt uns, Liebe, auch Begierde, Lust, es hängt immer davon ab, ob es gut oder schlecht ist, hängt immer davon ab, worauf ist es gerichtet. Und wir sehen jetzt hier einen Psalm von David, wir sehen hier den Psalm eines Beters, der ein heiliges Verlangen hat, eine heilige Begierde, könnte man sagen, an der Gemeinschaft mit dem Herrn. Er hat ein Suchen in sich nach der Gemeinschaft mit Gott, nach seiner Gunst, nach seiner Gnade. Und das wird sichtbar, wenn wir uns diesen Text jetzt gleich gemeinsam anschauen. Es ist das Gebet eines Beters, der weiß, er ist ganz auf Gottes gnädiges Gedenken angewiesen. Und der Kontext dieses Psalms, was wir vor diesem Psalm finden, sind die Psalmen 22, 23, 24. Und diese Psalmen zeigen uns das vollkommene Werk Jesu auf. Wir haben den Psalm 22 vor zwei Wochen betrachtet. Hier geht es um das stellvertretende Leiden Jesu Christi für die Sünden der Welt. Es ist der Moment, wo er vom Vater getrennt die Sünde der Welt auf sich trägt und der Zorn des Vaters über ihn ausgegossen wird zur Erlösung der Sünden für die, die glauben. Und wir sehen danach den Psalm 23, man könnte sich das so denken, nachdem Jesus alles gegeben hat für die Seinen, wie er sagt, der gute Hirte wird sterben für seine Schafe, kommt dieser Psalm 23, wo gesagt wird, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er wird mich führen, er wird mich leiten. Und Jesus hat das gezeigt, als er gestorben ist für seine Schafe am Kreuz. Und wir sehen dann im Psalm 24, wie der Vater ihn verherrlicht, wie er aufsteigt in den Himmel. Der König der Herrlichkeit, der aufgenommen wird, in der heiligen Gemeinschaft wieder mit dem Vater und verherrlicht wird mit dem Vater, sitzen zu Rechten Gottes, um uns zu vertreten alle Zeit, um uns zu vollenden, um beständig für uns zu flehen vor dem Vater. Und nach diesen drei Psalmen finden wir den Psalm 25. Und es ist interessant, dieser Psalm zeigt uns, wie diese Gemeinschaft aussieht, die kommt aus dem vollendeten Werk von Jesus Christus. Wir haben heute den Ostersonntag, wir schauen zurück auf das Werk von Jesus, wir schauen zurück darauf, wie er sein Leben gegeben hat am Kreuz und wie er auferstanden ist von den Toten, das feiern wir heute. Und jetzt wollen wir anschauen, die Gemeinschaft, das neue Leben, was kommt aus diesem vollendeten Werk Christi. Und wir sehen deswegen auch zum Beispiel in diesem Psalm zum allerersten Mal im gesamten Buch der Psalmen, der Psalter, sehen wir zum allerersten Mal hier ein Sündenbekenntnis. Wir sagen hier, David in dem Psalm vorher, er redet über Sünde. Er bittet Gott, dass sich sein Zorn darüber ausgegossen wird, aber das Wort Sünde an sich finden wir hier zum allerersten Mal. Wir finden hier zum allerersten Mal das Gebet um Sündenvergebung. Und David kann das so beten, weil er weiß, was Gott für ihn tun wird in Jesus Christus. Weil er auf dieses Werk von Jesus zurückblickt. Und jetzt sehen wir diese Gemeinschaft, diese innige Gemeinschaft mit Gott, die sich daraus ergibt. Es ist ein Psalm voll inniger Hingabe des Beters gegenüber Gott. Wir lernen hier, was der Heilige, was ein Gläubiger tut, wenn er bedrängt wird. Er bürgt sich bei Gott, er betet zu Gott, er harrt auf Gott, er wartet auf Gott. Und David drückt in diesem Psalm das Verlangen aus, in all seiner Bedrängnis, in der Furcht des Herrn richtig darauf zu reagieren. Nicht mit Hass zu reagieren oder sonst wie, sondern er bittet in dieser Situation um Leitung, um Führung, um, dass er in der Furcht des Herrn richtig handeln kann in dieser Situation. Und er erkennt auch in diesem Psalm dann die Verheißungen der Führung, der Leitung Gottes in seinem Leben. Und man kann dem Psalm gliedern in drei Abschnitte. Wir sehen die Verse 1 bis 7. Das Bekenntnis der Abhängigkeit, das Flehen zu Gott. Und das Gleiche finden wir auch in den Versen 16 bis 22. Und zwischen diesen beiden Abschnitten, wo David fleht zum Herrn, finden wir etwas sehr Interessantes. Wir finden einen Abschnitt, wo David sich kurz Ruhe nimmt und die Verheißungen Gottes betrachtet. Wo er nachdenkt über Gottes Wege, über Gottes Güte, um dann wieder kraftvoll ins Gebet zu starten im Vers 16. Und das ist jetzt die grobe Gliederung des Psalms. Und wir möchten beginnen und in Vers 1 und jetzt mehr oder weniger Vers zu Vers uns anschauen, was Gott uns hier durch diesen Psalm zu sagen hat. Ja, wir sehen in Vers 1, wo David sagt, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Damit beginnt David das Gebet und er motiviert sich damit praktisch selbst im Gebet. Er sagt, zu dir erhebe ich meine Seele. Und wir sehen hier, was die wahre Haltung fürs Gebet ist. Beim Gebet erheben wir unsere Seele von der Erde, um mit dem Himmel Gemeinschaft zu haben, hat mein Bruder gesagt. Und das ist das, was wir hier sehen. Er erhebt seine Seele, er erhebt nicht nur einfach seine Hände und seine Augen und sein Herz ist weit weg von Gott. Das ist das, was Gott dem Volk Israel vorwirft. Nein, er erhebt seine Seele und das, was das bedeutet, sehen wir zum Beispiel, wenn wir ein paar Verse zurückgehen, im Psalm 24, Vers 4. Da wird gesagt, jemand, der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt, das heißt sein Vertrauen darauf setzt. Wenn David sagt, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, dann sagt er, ich setze mein Vertrauen auf dich. Und das heißt, er verlässt sich auf etwas, wenn er seine Seele dazu erhebt. Und in Versen 2 und 3 sagt David dann folgend, mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht beschämt werden. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Ja, er drückt hier aus, Gott ist der einzige Gegenstand seines Vertrauens. Der einzige Gegenstand seines Vertrauens. Er sagt, auf dich vertraue ich. Und wenn wir so etwas sagen, dann sollte uns bewusst sein, damit bekennen wir vollkommene Abhängigkeit. Wenn du einfach nur sagst, auf dich vertraue ich, aber du willst eigentlich doch noch irgendwas anderes machen und selber noch versuchen und machen, dann vertraust du nicht wirklich. Vertrauen heißt, wir bekennen Abhängigkeit von Gott. Und das drückt David hiermit aus. Und wenn jemand so etwas bekennt, dann darf er auch beten wie David, lass mich nicht beschämt werden. Das kann er nur beten, weil er vorher ausgedrückt hat, auf dich vertraue ich. Und er hat es ernst gemeint. Und das Schöne ist, wir sehen, dass er in Vers 3 schon die Bestätigung bekommt. Er bekommt schon Gewissheit. Er sagt, auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Er bekommt schon einen Vers weiter die Gewissheit, ja, ich versetze mein ganzes Vertrauen auf Gott und ich werde nicht beschämt werden deswegen. Und schon einen Vers weiter finden wir, dass er Gewissheit schon im Gebet bekommt. Und so finden wir in diesen 3 ersten Versen Bedingungen für Erhörung. 3 Bedingungen für die Erhörung von Gebet. Und das allererste ist, seine Seele zu erheben. Das heißt beten. In Jakobus 4 finden wir, da sagt Jakobus so, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also die erste Bedingung für Erhörung ist immer, wir müssen beten. Wir müssen unsere Seele erheben zum Herrn. Die zweite Bedingung ist Vertrauen. Das finden wir auch ganz klar hier bei David. Und die dritte Bedingung ist auch ausharren. Das wird oft vergessen. Viele Leute beten ein einziges Mal und erwarten direkt die große Erhörung. Und was uns David hier lehrt, ist, er sagt, die auf dich harren werden nicht beschämt werden. Wir müssen ausharrend sein im Gebet. Und das wird auch unseren Glauben zeigen. Und das sind im Endeffekt die 3 Bedingungen, die uns David hier zeigt für die Erhörung des Gebets. Und jetzt gehen wir weiter in die Verse 4 und 5. Da sagt er, deine Wege, Herr, tu mir kund, deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Und wir sehen hier das Verlangen von David. Er will nicht irgendetwas gelehrt werden. Er will nicht irgendeinen menschlichen Rat bekommen. Er will nicht irgendwelche menschliche Weisheit hören. Er will Gottes Wahrheit hören. Er will Gottes Pfade lehren. Er will Gottes Wege gehen. Und darum bittet er. Und wir sehen hier, dass das Gebet uns Demut lehrt. Besonders das Gebet um Leitung wird uns Demut lehren, weil David sagte, du musst mich lehren, du musst mir deine Wege zeigen, du musst mich deine Wahrheit lehren, du musst mich deine Pfade lehren. Und David betet das, weil er weiß, wir sehen das in Vers 10, alle Pfade des Herrn sind Güte und Wahrheit. Er weiß, Gott wird mich auf rechten Pfaden leiten und ich muss anflehen um Leitung, um auf den richtigen Wegen zu gehen. Und das ist auch eine wichtige Sache für uns, für jeden Einzelnen, du musst demütig deine eigene Unwissenheit und Bedürfnis nach Belehrung anerkennen. Und das gilt für jeden Einzelnen. Man sagt immer so schön, wir hören nie auf zu lernen. Und es ist eine Wahrheit. Es ist wirklich eine Wahrheit. Wir müssen demütig unsere eigene Unwissenheit bekennen, wenn wir vor Gott kommen. Wir können nicht vor Gott kommen und denken, eigentlich taugen wir doch ganz gut. Und wir wissen eigentlich auch schon selber, was gut ist in unserem Leben. Und jetzt bitten wir Gott, uns noch ein paar Dinge zu geben, die wir gerne haben wollen. Das ist kein Gebet. Sondern wir müssen demütig bekennen, in uns ist nichts und wir brauchen die Hilfe Gottes, um unser Leben zu leben, wie es ihm gefällt. Und es ist ein Gebot, auch im Neuen Testament. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 17, seid verständig, was der Wille Gottes ist. Und das kommt nicht von selbst, das kommt durch das Lesen seines Wortes, wo er seinen Willen offenbart, wo er uns leitet. Es heißt in dem Psalm auch, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, wir müssen wissen, wenn wir Leitung brauchen vom Herrn, dann finden wir das allein im Wort. Wenn wir nur beten, aber nicht im Wort lesen, dann werden wir keine Führung bekommen, sondern wir empfangen Licht aus seinem Wort, wo er seinen Willen offenbart. Und David fühlt diese eigene Unwissenheit und er begehrt Erkenntnis. Das sehen wir daran, dass er 4-mal hier in 2 Versen um Leitung, um Führung, um Belehrung bittet. Und hier sehen wir auch dran, wenn ein Gläubiger diesen Weg des Glaubens begonnen hat, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, so wird er begehren, von Gott gelehrt zu werden. Und das ist auch eine Prüfung für jeden Einzelnen hier. Begehrst du, von Gott gelehrt zu werden oder nicht? Weil wir sehen hier, ein Gläubiger tut das. Ein Gläubiger wird verstehen, er wird bei der Bekehrung eine Selbsterkenntnis bekommen, eine Erkenntnis von Gott. Und er wird, daraus wird sich automatisch ergeben, ich brauche Belehrung. Gott muss mich unterweisen. Und es ist nicht nur einfach, wenn wir beten um Leitung Gottes, dann ist das nicht einfach nur eine passive Sache. Wir wollen einen Fingerzeig bekommen und dann gucken wir mal, ob wir diesen Weg gehen. Wenn David betet, leite mich, dann betet er wörtlich, aus dem Urtext heraus könnte man noch sagen, mach, dass ich trete, mach, dass ich gehe. Also er sagt, führe du mich die Wege, die ich gehen soll. Und er setzt sich damit eigentlich aus und sagt, ich gebe dir mein Leben, leite du mich. Und das ist auch wichtig, wenn wir um Leitung und Führung bitten, ob wir auch bereit sind, uns völlig Gottes Willen unterzuordnen. Weil das ist nötig. Und David kann das beten, weil er sagt, du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich den ganzen Tag. Und da ist die Frage, ist er auch der Gott deines Heils? Und wenn das so ist, dann wird dir das Gewissheit geben. Dann wird dir das Gewissheit geben zu harren. Harren ist nicht einfach nur irgendein Wort, sondern es bedeutet, er wartet mit Gewissheit auf etwas. Er wartet mit Zuversicht auf etwas. Und man wartet nur auf etwas, wenn man auch glaubt, da kommt nochmal irgendwas. Und das ist das, was David hier ausdrückt, diese Haltung. Ist der Gott seines Heils. Und deswegen sagt er, deswegen harre ich auf dich. Und das ist, denke ich, eine wichtige Wahrheit, die wir da beachten müssen. Jetzt kommen wir zu Vers 6 und 7. Und hier sehen wir, worin David seine Bitten festmacht. Er sagt hier, gedenke deine Erbarmungen, Herr. Und deiner Gütigkeiten, denn von Ewigkeit her sind sie. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, noch meiner Übertretungen. Gedenke du meiner nach deiner Huld, um deiner Güte willen, Herr. Und hier sagt er die ganze Zeit, deine Erbarmungen, deine Gütigkeiten, nicht meine Sünden, sondern deine Huld, deine Güte. Ja, er sagt nicht es in mir selbst, er verankert seine Bitten in Gottes Wesen, in den Gottes Verheißungen, in Gottes ewiger Güte, in seinen Erbarmungen. Und das verschafft ihm Sicherheit, weil er weiß, nichts ist in ihm selbst. Es ist nicht irgendwie irgendetwas, was Gott in ihm zuerst sehen müsste. Und es ist alles von Gott abhängig. Und wir sehen hier auch, was die wahre Natur von Vergebung ist. Er sagt hier, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Und dann sagt er später, gedenke du meiner. Und hier sehen wir, wenn Gott jemandem vergeben hat, dann gedenkt er nicht mehr der Sünden. Er hat die vergeben, sondern er gedenkt des Sünders. Er gedenkt nicht mehr der Sünden, sondern er gedenkt des Sünders. Und das ist das, was David hier betet. Gedenke du meiner, nach deiner Huld, um deiner Güte willen, Herr. Und jetzt kommt David in eine Zeit der Betrachtung. Er hat gebetet. Und jetzt folgen die Verse 8 bis 15. Das ist die Mitte vom Psalm. Und hier sehen wir einen Nachsinn über Gottes Verheißungen. Und das ist wichtig, weil die Verheißungen Gottes, die zeigen uns, wofür wir beten sollen. Wenn wir nach seinem Willen bitten, so wissen wir, dass er hört, sagt das Neue Testament. Das heißt, die Verheißungen Gottes, die zeigen uns, wofür sollen wir beten? Wie können wir beten? Und das ist das, was jetzt kommt, die Verse 8 bis 15. Ich denke, es ist eine schöne Praxis, wenn man selber im Gebet ist, man merkt, man wird kraftlos, dass man in die Betrachtung Gottes geht. Ja, Calvin hat dazu einmal gesagt, dass diese Betrachtung dazu dienen, sich Hoffnung zu machen und seine Gedanken vor Gott zu sammeln. Das ist eine gute Praxis fürs persönliche Gebet auch. Und hier sehen wir auch gleichzeitig, was den Glauben eines Beters nährt. Woher holt der Beter seine Kraft? Wenn wir im Gebet sind, woher holen wir unsere Kraft? Woher wissen wir, wie wir beten sollen? Die Gotteserkenntnis. Das ist das Entscheidende. David betet hier und sein Glaube wird genährt, sein Gebet wird Kraft verliehen wegen seiner Gotteserkenntnis. Weil er jemand war, der das Wort studiert hat. Weil er jemand war, der begehrt hat, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und diese Gotteserkenntnis nährt seinen Glauben im Gebet. Und so denkt er jetzt nach in diesen Versen über Gottes Güte und über Gottes Wege. Und wir beginnen da einmal in Vers 8. Da beginnt er und sagt, gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Und er fängt an und sagt, gütig und gerade, er erkennt die Vollkommenheit des Wesen Gottes. Ja, die Eigenschaften Gottes sind Vollkommenheiten. Er ist vollkommen gütig, er ist vollkommen gerade, vollkommen heilig. Und alles, was er tut, stimmt mit seinem Wesen überein. Das sehen wir in Vers 10. Da sagt er, alle Pfade des Herrn sind Güte und Wahrheit. Und damit sagt er im Endeffekt, alles, was Gott tut, alles, wo Gott drin leitet, wird er nach seinem Willen tun. Und die Verheißungen, die David jetzt hier nennt, da muss man sich fragen, wen gelten diese Verheißungen? Und wenn wir diesen Abschnitt durchgehen, dann werden wir erkennen, er sagt ja, er unterweist die Sünder. Der Abschnitt, diese Verheißungen, die wir hier lesen, die gelten Sündern, die die Gottesfurcht gelernt haben. Sündern, die die Gottesfurcht gelernt haben. Jesus sagt auch, er ist nicht gekommen für die Gerechten, sondern um Sünder zu erretten. Das ist eine der Eigenschaften schon mal von den Leuten, die Gott leiten wird. Sie sind Sünder. Und wir sehen hier zwei Dinge. Er sagt gütig und gerade. Und darum unterweist er. Aus Güte vergibt Gott den Sündern. Aber aus seiner Geradheit heraus unterweist er sie auch. Und wir sehen das gleiche auch im Neuen Testament. Da wird gesagt, die Gnade, die uns errettet hat, die Gnade, die erschienen ist, Heil bringt für alle Menschen, diese Gnade unterweist uns auch, damit wir gottesfürchtig leben im jetzigen Zeitlauf. Das finden wir in Titus. Und so sehen wir hier, Güte und Gnade, Güte und Geradheit des Herrn, die verbinden sich darin, dass er den Sünder unterweist. Und er tut das, er unterweist in der Gerechtigkeit, unterweist, seinen Willen zu tun. Und durch die Errettung eines Sünders wird auch Gottes Gerechtigkeit, wird auch Gottes Geradheit für ihn eintreten. Weil er gerecht gesprochen ist, weil er gerecht ist in Jesus Christus, wird auch die Geradheit des Herrn für ihn eintreten. Und das sehen wir in Johannes 1, Vers 14, wo es heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und da heißt es auch weiter dann, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gott ist Wahrheit, Gott ist auch Gnade. Und das beides vereint sich in Jesus Christus, das beides für den eintritt, der an ihn glaubt. Und hier sehen wir auch den Grund, warum jemand geleitet werden muss. Warum brauchen wir Leitung? Und das finden wir, weil hier steht, er unterweist die Sünder. Ein Sünder braucht Leitung. Wenn Paulus sagt, in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes, dann weiß Paulus auch, ich brauche die Hilfe Gottes. Ich brauche Leitung Gottes. Weil wenn ich meinen eigenen Gedanken überlassen bin, dann wird da nur Unsinn rauskommen. Dann wird da nichts Gutes rauskommen. Sondern nur Tod und Zerstörung, die Folge von Sünde. Und deswegen ist es wichtig, du musst gelehrt werden, weil du ein Sünder bist. Deswegen ist es nötig. Und eine tröstliche Sache ist hier, dass wir wissen, es ist Gottes Wille, einen Sünder auf dem Weg der Heiligung zu leiten. Und das ist, denke ich, für jeden, auch der jetzt hier ist und der vielleicht zu kämpfen hat mit Sünde, es ist ein Trost zu wissen, es ist Gottes Wille, dass er auf dem Weg der Heiligung unterwiesen wird. Ja, wir lesen das im Thessalonicher Brief, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Also das ist ein Trost für die, die von Sünde frei wollen, dass sie wissen dürfen, Gott will mich leiten auf dem Weg der Heiligung. Gott will mich heiligen, Gott will mich in das Bild seines Sohnes verwandeln. Und das ist, denke ich, ein Trost für uns. Und jetzt kommen wir zu den Versen 9 und 10. Und da heißt es, er leitet, das ist Gott, er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Und hier sehen wir als erste Tatsache, Gott besteht auf seinem Weg. Gott wird nicht einen anderen Weg leiten als den, den er für richtig hält, der seinem Wesen entsprechend ist. Und das wissen wir, weil im 2. Timotheusbrief steht, er kann sich nicht selbst verleugnen. Er kann nicht einfach sagen, du willst diesen Weg gehen, dann leite ich dich auch diesen Weg. Sondern er kann sich nicht selbst verleugnen und deswegen wird er immer seinen Weg lehren und seine Pfade lehren. Und diese Pfade sind alle Gnade und Wahrheit, das wissen wir. Und es wird ja auch gesagt, er leitet im Recht. Vers 9. Er leitet im Recht. Gott leitet niemals im Unrecht. Es gibt heutzutage viele Leute, die sagen, Gott hat mir das und das gezeigt. Und es ist Sünde vor dem Herrn. Und wir wissen das. Es gibt Leute, die behaupten, Gott hat mir gezeigt, ich muss mich von meiner Frau trennen und jetzt heirate ich eine andere Frau und sowas. So etwas ist Sünde. So etwas ist vollkommen falsch und ein Mensch, der so redet, der kennt Gott nicht. Er hat keine Gotteserkenntnis, er hat keine Gottesfurcht. Er redet nach seinen eigenen Gedanken. Und deswegen sehen wir, Gott leitet immer im Recht. Er leitet immer im Recht, weil er kann sich nicht selbst verleugnen. Und sein Geist, der uns leitet, ist der Geist der Wahrheit. Nicht der Lüge, der Geist der Wahrheit. Er wird Wahrheit offenbaren, er wird in die Wahrheit führen, sagt Jesus. Und damit wir von Gott geleitet werden können, gelehrt werden können, sehen wir hier eine zweite Eigenschaft, Sanftmut. die Sanftmütigen. Und man könnte auch übersetzen, die Elenden. Und was damit gemeint ist, das ist jemand, der gedemütigt ist, der verstanden hat, ich bin abhängig von Gott, der trauert über seine eigene Sünde, der Durst nach Gottes Gerechtigkeit hat, der ein Verlangen hat nach Heiligung. Das sind Eigenschaften von jemandem, der ein wahrer Nachfolger Christi ist. Das sagt uns Matthäus 5. Das ist das, was Jesus sagt in den Seligpreisungen. Und genau diese lehrt Gott, nicht andere. Diese lehrt Gott. Die wissen, sie selbst sind elend, die trauern über ihre Sünde, sie wollen geheiligt werden von Gott. Und genau diese wird er leiten. Und in Vers 10, im zweiten Teil, da heißt es, alle diese Pfade des Herrn sind Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier verstehen, in der Bibel werden oft Kennzeichen verwechselt mit Bedingungen. Und das sehen wir auch hier. Wenn David hier sagt, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren, dann geht es nicht um eine Bedingung. Erfüll das mal und dann wird Gott dich leiten. Nein, es geht hier um ein Kennzeichen. Es geht hier darum, dass jemand, der die Gnade Gottes empfangen hat, der wird seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Das ist ein absolutes Kennzeichen eines Christen. Und wir sehen darin auch Gehorsam. Wenn er seinen Bund und die Zeugnisse bewahrt, dann heißt das Gehorsam. Gnade geht immer mit Gehorsam einher. Das lehrt uns die Bibel. Wenn jemand beständig seine eigenen Wege geht, dann zeigt das, dass er keine Leitung und keine Belehrung Gottes hat. Und der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, der stehe ab von der Ungerechtigkeit. Wenn jemand beständig seine eigenen Wege geht, überhaupt nichts ist in seinem Leben zu sehen von der Leitung und Führung Gottes, dann weil er nicht das Kind Gottes ist. Und das müssen wir, denke ich, verstehen. Und wir müssen auch verstehen, die wahre Gnade, wie die Bibel sie uns lehrt, darauf folgt immer Gehorsam. Das sehen wir im ganzen Neuen Testament. Und die Bibel lehrt uns aber auch, es gibt auch eine verkehrte Gnade. Es gibt eine verkehrte Gnade, die in Ausschweifung mündet. Und diese Gnade ist nicht göttlich. Und das sehen wir im Judasbrief, da heißt es, denn gewisse Menschen haben sich nebenein geschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Sie sind daran zu erkennen, dass sie kein Interesse haben für den Willen Gottes, den Gebieter, den Herrn Jesus verleugnen, nicht seinem Willen folgen und die Gnade verdrehen in Ausschweifung. Sie lassen das gerade von Gott weg und sagen nur, gütig ist der Herr. Und verkehren die Gnade in Ausschweifung. Und das zeigt immer, dass diese Gnade eine verkehrte Gnade ist, die nicht göttlich ist. Es gibt auch eine falsche Gnade, sehen wir daran. Und die wahre Gnade erkennen wir daran, an dem Gehorsam, der daraus folgt. Und jetzt kommen wir zu Vers 11 und da heißt es, um deines Namens willen, Herr, wirst du ja meine Ungerechtigkeit vergeben, denn sie ist groß. Und hier sehen wir den Grund für die Vergebung Gottes. Er sagt, um deines Namens willen, Herr, wirst du meine Ungerechtigkeit vergeben. Ja, im Neuen Testament lesen wir das auch. Im ersten Johannesbrief heißt es, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wie wird man ein Kind Gottes? Indem einem die Sünden vergeben werden in dem Namen Jesu. Und das zeigt uns auch, dass der Grund für die Vergebung nicht in den Menschen selber liegt. Es gibt nichts, was Gott bei der Errettung eines Menschen in den Menschen selbst gesehen hat. Er sagt nicht, ich habe in dir so tolles Potenzial gesehen, jetzt errette ich dich. In den Menschen selbst ist nichts, was Gott gesehen hätte, was ihn in irgendeiner Weise attraktiv gemacht hätte für die Rettung. Wenn Gott auf einen Menschen sieht, der nicht errettet ist, dann sieht er einen Menschen, der seine Gebote mit den Füßen tritt, der jedes Gebot Gottes gebrochen hat in seinem Leben und der eigentlich nur ein Objekt des Zorns ist in Gottes Augen. Und trotzdem hat er seine Liebe erwiesen am Kreuz, um ihn zu retten. Ja, also die Errettung, der Grund für die Errettung ist immer Gottes Name. Und Gottes Name, das steht nicht einfach für irgendetwas, sondern der Name steht immer für die Person, die dahinter steht, für das Wesen Gottes. Und Gott errettet, um sein Wesen zu offenbaren. Er errettet, um seine Gnade zu offenbaren, seine Barmherzigkeit, seine Liebe zu offenbaren. Und er offenbart sich in der Errettung. Und David sagt dann, meine Sünde ist groß. Und er bekennt das offen vor Gott. Und hier sehen wir, dass die Gottesfurcht die Sünde groß erscheinen lässt. Er macht deine Sünden nicht klein. Er sagt nicht, ich bin gar nicht so schlimm, aber Gott, vergib bitte meine Sünden. Er sagt, meine Sünde ist groß, aber um deines Namens willen, Herr, wirst du vergeben. Durch die Gottesfurcht wirkt die Sünde groß. Sie lässt David verstehen, dass er ohne Gottes Vergebung völlig verloren ist. Und jetzt kommen wir zu Vers 12 und hier sehen wir die dritte Eigenschaft von denen, die Gott leitet, die Gottesfurcht. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Ja, die drei Eigenschaften, die wir jetzt hier hatten in diesen Versen. Gott leitet Sünder, Gott leitet die Sanftmütigen oder die Elenden und Gott leitet die Gottesfürchtigen. Er beamt sich über sie. Und wenn du verstehst, dass du ganz auf ihn angewiesen bist, dass du völlig von seiner Gnade abhängig bist, dann wird das zur Gottesfurcht führen. Dann wird das zu einer heiligen Gottesfurcht führen, weil du wirst verstehen, ich bin völlig von diesem heiligen Gott abhängig und ohne ihn bin ich verloren. Und das wird zur Gottesfurcht führen. Und Davids völlige Überzeugung, das sehen wir aus diesem Vers hier raus, ist, wo keine Gottesfurcht ist, da ist auch keine Leitung durch Gott. Dem wird Gott nicht unterweisen. Wo keine Gottesfurcht ist, wird Gott nicht unterweisen, wird Gott nicht führen, den Weg, den er gehen soll. Und das ist Davids völlige Überzeugung und es stimmt überein mit dem Zeugnis in der Schrift. Gott leitet die, die seinen Willen tun. Und jetzt kommen wir zu Vers 14 und das ist wie der Schlüsselvers von diesem Psalm. Und da heißt es, das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun. Ja, er sagt, das Geheimnis des Herrn. Was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist etwas, das verborgen bleibt, wenn es nicht offenbart wird. Und wir sehen hier, Gott muss sich uns offenbaren, sonst bleibt er auch für uns verborgen. Das, was wir vorhin gelesen haben, niemand hat den Vater je gesehen. Wenn Gott nicht in Jesus Christus gekommen wäre, Fleisch angenommen hätte, dann wüssten wir nichts von Gott. Hätten wir keine Offenbarung, dann würden wir nicht erkennen, wie Gott ist, sondern wir haben in Jesus seine Herrlichkeit gesehen, Gottes Herrlichkeit gesehen. All die Eigenschaften Gottes waren in Jesus Christus, weil er selbst der ewige Gott ist. Und er hat Gott den Menschen offenbart. Und wenn Gott sein Geheimnis nicht offenbart, dann bleibt er uns verborgen. Und hier sehen wir auch die Hilflosigkeit des Menschen. Er wird niemals eine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn Gott nicht den Willen hätte, sich zu offenbaren. Und man kann jetzt auch hier übersetzen, das Geheimnis des Herrn, man kann es auch übersetzen, die vertraute Mitteilung, der vertraute Umgang. Und worum es hier geht, ist die vertraute Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Das ist das Geschenk des neuen Bundes, die vertraute Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Und Gott, man kann jetzt denken, Gottes Furcht wäre ja ein Hindernis für die Gemeinschaft mit Gott. Aber es ist genau das Gegenteilige. Den Gottesfürchtigen wird Gott selbst hineinziehen in diese Gemeinschaft. Weil er sagt, das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Er hat es für sie bestimmt. Und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun. Der Zweck des Bundes ist, Gott offenbart, sich den zu offenbaren, den Gottesfürchtigen, den, die ihn fürchten, seinen Willen tun wollen. Und wir haben vorhin gelesen, Johannes 6, da sagt Jesus über diese Gemeinschaft, es steht in den Propheten geschrieben und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Wovon spricht Jesus dort? Von Gemeinschaft. Jeder, der von dem Vater gelehrt wird bei der Bekehrung, der von dem Vater lernt und er wird weiter danach belehrt von dem Vater. Aber jeder, der von dem Vater gelehrt wird, der wird zu Jesus kommen. Der wird die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus suchen. Und das ist ein Automatismus. Jesus sagt, er kommt zu mir. Und im gleichen Kontext sagt er auch, ich bin das Brot des Lebens. Wovon spricht das Brot? Er spricht von der täglichen Gemeinschaft mit dem Herrn. Es ist kein, wenn du jetzt heute dich fragst, so esse ich morgen etwas? Das wird sich, glaube ich, kaum jemand fragen. Vielleicht beim Frühstück denkt sich jemand, morgen habe ich nicht so viel Zeit. Aber spätestens beim Mittagessen denkt man sich so, ja, würde ich schon was essen. Das ist ja keine Frage, essen wir morgen etwas? Und für einen Christen ist es keine Frage, werde ich morgen Gemeinschaft mit dem Herrn haben? Das ist eine ganz natürliche Sache, weil er eine neue Natur in sich hat, die lebt durch die Gemeinschaft mit dem Herrn. Durch jedes Wort, das aus dem Mund des Herrn hervorkommt. Das ist unsere Nahrung. Und genauso wie ein normaler Mensch, wenn er nicht isst, der wird krank werden. Genau das gleiche passiert bei einem Christen. Wenn er die Gemeinschaft mit Gott meidet, wenn er nicht im Wort liest, dann wird dieser Christ krank werden. Nicht mehr gesund im Glauben sein. Und er wird, diese Auswirkungen werden sich sichtbar machen in seinem Leben. Und eine zweite Sache ist, diese Gemeinschaft mit Gott ist das Markenzeichen eines Christen. Das zeigt uns der erste Johannesbrief. Der erste Johannesbrief prüft im Endeffekt in 10 Tests ab, hast du Gemeinschaft mit Gott? Hast du die wahre Erkenntnis über dich? Hast du die biblische Erkenntnis über den Herrn, über sein Erlösungswerk, den rechten Umgang mit der Sünde, weil du weißt, was der Herr Jesus für dich getan hat? Der erste Johannesbrief prüft ab, hast du Gemeinschaft mit dem Herrn? Wandelst du im Licht? Und diese Gemeinschaft mit dem Herrn ist nicht nur das Ziel der Errettung, sie zeigt auch die wahre Errettung. Jemand, der Gemeinschaft mit dem Herrn hat, im Licht, das ist wichtig, der ist ein wahrer Christ. Und wir sehen hier eine einzige Voraussetzung für diese Gemeinschaft, die Gottesfurcht. Eine einzige Voraussetzung, und das heißt, die Gottesfurcht hat einen sehr hohen Stellenwert. Und Jesus sagt es auch, wiederholt es im Neuen Testament öfters, er sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre, wenn er Gottes Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Oder ob ich von mir selbst ausrede. Er sagt also, wenn jemand da ist, der Gottes Willen wirklich tun will, dem wird Gott Verständnis geben in der Lehre. Dem wird Gott Verständnis geben beim Lesen des Wortes. Das ist eine Verheißung. In Johannes 15 sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das ist ein Kennzeichen wieder, nicht eine Bedingung. Es ist ein Kennzeichen. Die sagen, Jesus sagt über sie, das ist mein Freund. Da folgt automatisch raus, das ist jemand, der tut, was Gott will. Der tut, was Gott offenbart hat in seinem Wort. Und dann sagt er weiter, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Und hier sehen wir dieses Kundtun, dieser vertraute Umgang. Die seinen Willen tun, die danach trachten, ein Leben in Heiligkeit zu leben, denen wird Gott einen vertrauten Umgang schenken, dem wird Gott Unterweisung geben. Und denen wird der Herr Jesus sich offenbaren, denen wird er sich kundtun. Und eine zweite Sache ist auch hier, die steht, der Bund, sein Bund, um ihn denselben kundzutun. Und das ist auch eine Sache, Gott wird eine Einsicht geben und er wird festes Vertrauen in den Bund geben. In die Gnade, in die Erlösung in Jesus Christus, ein tiefes Verständnis von dem Evangelium. Das wird Gott wirken. Und das Interessante ist, David kannte diesen Bund. Auch Abraham, der auch einen vertrauten Umgang hatte mit dem Herrn, er heißt es im Neuen Testament, er schaute den Tag des Christus und er freute sich. Abraham wusste, was Gott tun würde. Und der Abraham begegnet ist, das war der Jesus selbst. Weil der Herr Jesus, das heißt ja, niemand hat Gott je gesehen. Der Sohn hat ihn offenbart. Das heißt, wenn es steht über Abraham, er hat Gott gesehen, hat er Gemeinschaft mit Gott, dann war das der Sohn. Dann war das der Jesus Christus. Und David sagt auch im 2. Samuel 23, da redet er über den ewigen Bund Gottes, wo er dankt Gott dafür, das ist eine der letzten Worte Davids, da dankt er für den ewigen Bund, den Gott gesetzt hat. Den Messias, der kommen wird aus seinem Haus, der ewige Bund, der geordnet ist in allem, sagt David. Gott hat alles bestimmt. Und dieser Bund, der darf einem Vertrauen geben. Das Evangelium darf einem Vertrauen geben. Und wenn wir jetzt hier diese Verse haben über Gottesfurcht, dann fragt man sich vielleicht, was ist die Gottesfurcht? Und die Gottesfurcht, ganz einfach gesagt, ist die Trennung vom Bösen. Und wir können uns vielleicht mal ein paar Stellen gemeinsam anschauen, um zu verstehen, was die Natur von der Gottesfurcht ist. Und dafür können wir ein wenig weiter blättern in die Sprüche. Sprüche 1 schlagen wir mal gemeinsam auf. Und in den Sprüchen wird uns in vielen Versen gezeigt, verschiedene Perspektiven auf die Gottesfurcht, die Natur der Gottesfurcht, die Folge der Gottesfurcht. Da könnt ihr mal aufschlagen, Sprüche 1, Vers 7. In Sprüche 1, Vers 7, da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, jede wahre Erkenntnis über Gott, jede wahre Erkenntnis über sich selbst beginnt mit der Furcht des Herrn. Ja, bei der Bekehrung lehrt uns die Schrift, empfangen wir den Heiligen Geist, denn versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und eine der Eigenschaften des Heiligen Geistes, sehen wir in Jesaja 11, ist, er ist der Geist der Furcht des Herrn. Jemand, der ohne Gottesfurcht wandelt, der hat den Geist des Herrn nicht. Eine der Eigenschaften des Heiligen Geistes ist, er ist der Geist der Furcht des Herrn. Und in Römer 3 sehen wir, dass komplett fehlende Gottesfurcht ein Zeichen von Unbekehrten ist, von Leuten, die Gott nicht kennen. Weil da heißt es, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Da steht in einer langen Abreihung von Eigenschaften, von Charakterisierung von jemandem, der keine Vergebung hat in Jesus Christus, der keine Gemeinschaft mit Gott hat. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Also das ist dieser Gegensatz. Und bei der Bekehrung, das sehen wir hier, kommt Furcht über die Leute. Ja, es beginnt mit der Sündenerkenntnis und die lehrt uns die Gottesfurcht. Und darüber bekommen wir eine Erkenntnis über uns selbst, eine Erkenntnis über die Heiligkeit Gottes. Wir lernen Gott mehr kennen. Und das gilt auch für einen Christen nach der Bekehrung. Die Furcht des Herrn ist immer der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, wenn irgendwo Sünde ist im eigenen Leben, dann müssen wir uns konsequent davon trennen. Und Gott wird sich weiter offenbaren. Ja, wir können jetzt ein wenig weiter gehen. Da sehen wir es auch nochmal. Dann Kapitel 2, Vers 5. Da heißt es, über den, der sein Ohr neigt zur Weisheit Gottes, der hören will, was Gott ihm zu sagen hat, da heißt es, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Und hier sehen wir diesen Zusammenhang. Furcht des Herrn, Erkenntnis Gottes. Und die Bibel lehrt uns im Neuen Testament, dass das wahre Wachstum eines Christen ist immer ein Wachstum in der Erkenntnis Gottes. Das ist das wahre Wachstum eines Christen. Und das, die Folge wird immer wieder sein, ist immer gekoppelt an die Furcht des Herrn. Also Wachstum in der Erkenntnis Gottes folgt immer gekoppelt mit Trennung von Sünde, mit einem neuen Verhältnis zur Sünde, mit einem größeren Hass auf die Sünde, einem tieferen Verständnis von der Sündhaftigkeit der Sünde. Und das sehen wir hier. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Also zum Wachstum in der Erkenntnis ist Gottes Furcht nötig. Und wir sehen den Gegensatz davon, ein wenig vorher, in Sprüche 1, Vers 29. Und das sind die, die die Weisheit Gottes nicht hören wollen. Da heißt es, die Weisheit ruft, und die Weisheit hier in den Sprüchen, das ist der Herr Jesus Christus. Er selbst personifiziert als Weisheit. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und er ruft, er lässt seinen Geist hervorströmen, er tut seine Reden kund. Und jetzt sehen wir in Kapitel 1, Vers 29, das sind Leute, die abgelehnt haben, die nicht hören wollten auf diese Weise, und da heißt es, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt. Und das ist der Gegensatz. Das sind diejenigen, die nicht hören wollten auf die Weisheit Gottes, für die Furcht des Herrn, sie haben sie nicht erwählt, das heißt, es war nichts Erstrebenswertes für sie. Die haben nicht gesagt, dass das ist etwas Gutes, danach sollte man eifern. Und die haben gesagt, das ist nichts wert, das ist mir egal. Und das Heftige in diesem Abschnitt ist, dass Gott über diese sagt in Vers 25, und ihr all meinen Rat verworfen und meine Zucht nicht gewollt habt, so werde auch ich bei eurem Unglück lachen, werde spotten, wenn der Schrecken über euch kommt. Wenn der Schrecken über euch kommt, wie ein Unwetter, und euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen. Und das sind Verse, die, denke ich, viele Leute, die heutzutage in Kirchen, in Gemeinden sitzen, die würden denen sehr aufstoßen. Dieses Gottesbild, was hier gezeigt wird. Diejenigen, die Gottes Weisheit verwerfen, die sagen, die Furcht des Herrn ist nichts Erstrebenswertes. Die erwähnen das nicht, die Erkenntnis Gottes ist mir nichts wert. Die beständig sich wehren dagegen und Gott sagt über sie, werde ich spotten bei ihrem Unglück. Und ich werde über sie lachen. Und das ist eine heftige Aussage. Ja, und jetzt wollen wir uns anschauen, was ist diese Furcht des Herrn noch? Und jetzt gehen wir weiter in Sprüche 8, Vers 13. Jetzt wollen wir anschauen, was macht diese Furcht des Herrn wirklich aus? Wo zeigt sich das praktisch? Und jetzt hier finden wir in Sprüche 8, Vers 13 die einfachste Definition. Die Furcht des Herrn ist das Böse hassen. Stolz und Hochmut und den Weg des Bösen und den Mund der Verkehrtheit hasse ich. Ja, hassen ist genauso in der Bibel nicht immer was Schlechtes. Es wird dann gezeigt, ob es gut oder schlecht ist, wenn man definiert, worauf es gerichtet ist. Und Hass auf das Böse ist erforderlich für ein Leben in der Heiligung. Ja, unser Hindernis beim Leben in der Heiligung ist, dass wir noch eine Liebe zur Sünde in unserem Fleisch haben. Das ist das, was uns hindert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Hass auf das Böse haben. Und das ist die Furcht des Herrn. Und die Folge sehen wir dann hier bei David, sagt Stolz und Hochmut und den Weg des Bösen und den Mund der Verkehrtheit hasse ich. Ja, gehen wir weiter, Sprüche 14, Vers 26. Vers 26. Und hier verstehen wir auch eine Folge der Gottesfurcht. Hier heißt es, in der Furcht des Herrn ist ein starkes Vertrauen. Ja, wer Gott fürchtet, der vertraut ihm auch, der kann ihm vertrauen. Der darf ihm vertrauen, das sagt die Schrift uns ganz eindeutig. Und das heißt zum Beispiel auch in Psalm 34, da heißt es, kein Mangel haben die, die den Herrn fürchten. Wer Gott fürchtet und nach seiner Leitung im eigenen Leben verlangt, der darf vertrauen auf Gott. Starkes Vertrauen. Zuflucht. Darum geht es hier. Und jetzt gehen wir nochmal ein Kapitel weiter. Zwei Kapitel weiter. Sprüche 16, Vers 6. Auch eine praktische Folge, da heißt es im zweiten Teil, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Weicht man vom Bösen. Heißt, hier geht es um Trennung von Dingen, die man erkannt hat in seinem Leben als böse. Sünde im eigenen Leben. Ja, wir sehen ein gutes Beispiel dafür, zum Beispiel bei Hiob, da heißt es allein in den ersten zwei Kapiteln über Hiob, Gott sagt über ihn, er ist gottesfürchtig und das Böse meidend. Gottesfürchtig und das Böse meiden, das gehört zusammen. Das heißt, man erkennt etwas als falsch und man versucht es zu meiden. Man ringt um Hass eigentlich der Sünde gegenüber und trennt sich davon konsequent, weil man weiß, diese Dinge werden herunterziehen und Sünden, die man im Leben behält, die wird einen runter, immer weiter runden halten, wird einen hindern im Wachstum zum Herrn hin. Und jetzt zum Abschluss, Sprüche 23, Vers 17. Sprüche 23, Vers 17. Dein Herz beneide nicht die Sünder, sondern beeifere sich jeden Tag um die Furcht des Herrn. Ja, und hier sehen wir, es geht um Beeifern. Und zwar jeden Tag aufs Neue müssen wir ringen darum, schon morgens im Gebet, um die Furcht des Herrn, um die Furcht seines Namens. An einer Stelle heißt es auch, eine du mein Herz darauf, deinen Namen zu fürchten. Jeden Tag darum beeifern. Und hier sehen wir auch, was passiert, wenn wir das nicht tun. Dann werden wir die Sünder beneiden. Wenn wir sagen, dieser Weg ist, sieht doch ganz schön aus, diese Sünde erscheint mir plötzlich süß. Das wird passieren dann. Und deswegen jeden Tag aufs Neue beeifern um die Furcht des Herrn. Und jetzt sagen vielleicht einige, das sind alles Stellen aus dem Alten Testament. Und Altes Testament, das ist böser Gott, Furcht, Angst. Und jetzt, deswegen will ich mal gehen ins Neue Testament und zeigen, wie nach der Gnade von dem Herrn Jesus Christus wahre Gottesfurcht erscheinen muss. Und dazu will ich einmal aufschlagen, das können wir gemeinsam aufschlagen, 2. Korinther 7. 2. Korinther 7. Und hier sehen wir das, was wir oft im Neuen Testament finden. Wir finden es im Hebräerbrief, wir finden es hier unter anderem. Im Neuen Testament wird uns immer gezeigt, dass Gnade mit Gottesfurcht zusammenkommt. Das heißt, die Gottesfurcht kommt nicht einfach aus uns selbst heraus, sondern wir empfangen Gnade und eine Frucht von dieser empfangenen Gnade ist Gottesfurcht. Und lese 2. Korinther 7, Vers 1. Und Gott spricht in dem Kapitel 6 davor, er spricht von der Trennung vom Bösen. Er spricht von der Absonderung von Dingen, die böse sind, die unrein sind vor dem Herrn. Und dann sagt er, ich werde euch aufnehmen, ich werde euch zum Vater sein. Ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Er spricht von Gemeinschaft, er spricht von der Verheißung, dass er aufnehmen wird. Er offenbart sich als der Allmächtige. Und dann heißt es in Kapitel 7, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Er sagt zuerst, wir haben Verheißungen empfangen. Verheißung heißt Gnade. Das, was Gott aus Gnade verheißen hat, was er uns geschenkt hat in Jesus Christus. Er sagt, ihr seid Geliebte. Und dann folgt, lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung. Unsere Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Ein Streben nach Heiligkeit in der Furcht Gottes folgt aus der Gnade, die wir empfangen vom Herrn Jesus Christus. Das ist eine zwingende Folge. Und wir gehen jetzt ein paar Verse weiter. Vers 10. 2. Korinther 7, Vers 10. Da heißt es, und es geht hier darum, dass Paulus ihnen einen Brief geschrieben hat. Und dieser Brief hat viele betrübt in der Gemeinde. Weil Paulus sie dort drin heftig ermahnt, überführt von ihrer Sünde. Und Paulus sieht jetzt das Werk, was Gott in ihren Herzen getan hat. Er sieht, dass Gott sie zur Buße geführt hat. Und er beschreibt jetzt diese Buße. Und da geht es um die wahre Natur von Buße, wie die Bibel sie uns lehrt. Vers 10. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe eben dieses, dass ihr gottgemäß betrübt worden seid, wie viel Fleiß hat es bei euch bewirkt. Sogar Verantwortung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Vergeltung. Ihr habt in allem bewiesen, dass ihr an der Sache rein seid. Ja, durch die Buße von Gott, die Gott wirkt im Leben, kommt Betrübnis. Und Paulus sagt nicht, schade, dass ihr betrübt worden seid. Das war nicht mein Ziel. Nein, er freut sich darüber, weil er die Frucht der wahren Betrübnis sieht, weil er die Frucht der wahren Buße bei ihnen sieht und dadurch erkennen kann, wie er sagt am Ende von Vers 11, ihr habt in allem bewiesen, dass ihr an der Sache rein seid. Ich erkenne, dass ihr wirklich dem Herrn gehört und dass der Buße unter euch gewirkt hat. Ich erkenne das daran, weil ich die Früchte der Buße bei euch sehe. Und eine dieser Früchte ist die Furcht. Auf wahre Bekehrung, auf wahre Erkenntnis Gottes in dieser Bekehrung folgt Furcht. Es ist immer die wahre Frucht der Buße. Daran erkennen wir Buße. Und diese Dinge sollen uns zeigen, die Natur der Gottesfurcht. Und es gibt, wie gesagt, noch mehrere Stellen im Neuen Testament, die uns genau das zeigen. Im Hebräerbrief heißt es zum Beispiel, dass da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, Gott hat sich nicht geändert und so sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, lasst uns Gnade haben, in Gottes Furcht zu wandeln vor ihm. Weil wir wissen, wie Gott ist. Weil wir wirklich ihn erkannt haben. Ja, und wir kommen jetzt zurück zu Psalm 25 nach diesem kleinen Exkurs über die Gottesfurcht. Nach diesem Vers, wo es darum geht, die Gemeinschaft mit Gott ist für die, die ihn fürchten. Und David hat diese Gottesfurcht ergriffen. Er vertraut fest darauf, auf die Gemeinschaft, die Gott ihm öffnet dadurch, die er hat durch Gottes Gnade. Und er fürchtet Gott dafür. Und jetzt kommen wir zu Vers 15, da sagt er, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Also hier sehen wir, aus der Gottesfurcht folgt eine geistliche Reife im Umgang mit Sünde. David hat erkannt, es ist die Gottesfurcht etwas Erstrebenswertes. Er eifert nach der Gottesfurcht. Und diese Gottesfurcht führt dazu, dass er sich in die Abhängigkeit von Gott ergibt. Das haben wir hier gesehen, jetzt im ganzen Psalm. Und jetzt sagt er auch, meine Augen sind auf den Herrn gerichtet. Und dieses Netz, was er da beschreibt, man kann denken, es ist vielleicht das Netz von Not, von Anfechtung. Hebräerbrief sagt uns auch, Netz, das kann auch eine Sünde sein, die verstrickt. Ja, also Dinge, die einen behindern im Wachstum. Und durch die Gottesfurcht hat er eine geistliche Reife im Umgang mit Sünde. Sie zieht ihn nicht einfach runter, sondern er weiß genau, was er tun muss, wenn Sünde und Anfechtung kommt. Er schaut auf den Herrn. Er sagt, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Warum? Denn er wird meine Füße herausführen. Er weiß, Gott muss ihn herausführen, Gott muss ihm Befreiung schenken von dieser Sünde. Und es ist der einzige Weg, die einzige Heilung von Sünde, ist Gottes Güte, ist Gottes Huld, ist Gottes Erbarmen. Es ist die einzige Heilung von Sünde. Und David weiß das. Und so harrt er gottesfürchtig auf den Herrn. Und jetzt endet dieser Abschnitt von Betrachtungen, wo David seine Gedanken gesammelt hat vor Gott. Und er hat neue Kraft bekommen dadurch fürs Gebet. Und jetzt betet er weiter und das tut er, weil er redet davon, Gott wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Und wenn er redet von dem Netz, dann kommt ihm der Gedanke von der eigenen Anfechtung, die da ist. Und dadurch fällt er automatisch, ganz natürlich, wieder ins Gebet, weil er denkt nach über das Netz, in dem er selbst gefangen ist. Und so geht er wieder ins Gebet und sagt, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Ja, er sagt einsam und elend. Das heißt, er sagt, einsam ist keine Hilfe von Menschen da für mich. Und elend, ich kann mir selbst auch nicht helfen. Das sagt David mit diesen beiden Dingen. Und deswegen sagt er, sei mir gnädig. Er begreift, er ist völlig von Gott abhängig. Aber hier sehen wir auch eine sehr schöne Sache drin. Die Bibel lehrt uns im Timotheusbrief, die einzige Bedingung für Errettung ist, dass wir ein Sünder sind. Weil er sagt, glaubwürdig ist das Wort, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Die einzige Bedingung für Errettung ist, du bist ein Sünder. Und die einzige Bedingung für die Hilfe Gottes ist, du erkennst, ich bin elend. Ich bin hilflos. Und Gott wird helfen dann. Das ist die einzige Bedingung eigentlich für Errettung. Deswegen rühmt sich Paulus in 1. Korinther, in den 2. Korinther 12, er rühmt sich von seinen Schwachheiten. Er redet nur von seinen Schwachheiten, weil er weiß, Gott wird auf ihn schauen und Gott wird ihm gnädig sein und Gott wird seine Herrlichkeit an ihm erzeigen dadurch und wirken. Ja, jetzt kommen wir zu den Versen 18 und 19, wo David redet über dieses Leid, was ihn plagt. Er sagt, sieh an mein Elend und meine Mühsal und vergib all meine Sünden. Sieh an meine Feinde, denn sie sind zahlreich und mit grausamem Hass hassen sie mich. Und David redet jetzt hier ganz konkret von seinem Leid. Aber interessanterweise sagt er nicht, nimm weg mein Leid, ich will das alles nicht mehr, sondern er sagt einfach nur, sieh an mein Leid und meine Mühsal. Er sagt, sieh es an und ich überlasse es dir, was du damit tust. Er sagt nicht direkt, er bittet hier nicht direkt, nimm mein Leid einfach weg. Sondern er betet, sieh an mein Leid. Aber dann sagt er, vergib all meine Sünden. Er bittet nicht einfach nur, sieh an meine Sünden. Ja, viele von uns vielleicht, wenn wir krank werden, dann würden wir vielleicht eher beten, nimm mein Leid weg und sieh an meine Sünden. Aber David bittet, sieh an mein Leid und vergib all meine Sünden. Es ist eine dringende Bitte. Und David erträgt eher die Last von seiner Krankheit als die Last seiner Sünde. Ja, gesegnet ist der wirklich, der Mensch, der dem die Sünden unerträglicher sind als seine Krankheit. Und er erkennt hierin auch den Zusammenhang zwischen seinem Elend und seiner Mühsal und seinen Sünden, weil er sagt, im gleichen Vers, sieh an mein Elend und meine Mühsal und vergib an meine Sünden. Er versteht, wie schlimm die Sünde ist, wie sehr sie diese Welt zerstört hat und verdorben hat, wodurch Krankheit in die Welt gekommen ist. Und er erkennt die Last seiner Sünde an und sie quält ihn mehr als seine eigene Krankheit. Und man kann hier jetzt auch übersetzen, wenn er sagt, vergib all meine Sünden. Man könnte auch übersetzen, trage meine Sünden. Nimm sie weg. Und das ist die Sprache, die wir in Johannes 1, Vers 29 finden, wo Johannes sagt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ja, darum geht es David hier. Und nachdem er jetzt seine Sünden ausgebreitet hat, kann er auch beten für seine Feinde, kann auch sagen, sieh auch an meine Feinde. Sieh an meine Feinde, denn sie sind zahlreich und mit grausamem Hass hassen sie mich. Also wenn du vor Gott ausgebreitet hast, die Sünde, die dich quält, dann kannst du auch beten für die Schwierigkeiten, die dir gerade im Leben kommen, die Feinde, die da sind. Und David kommt dadurch jetzt nach diesem Sündenbekenntnis, nach dieser Bitte um Vergebung, kommt er jetzt zur Ruhe. Und das lesen wir im Vers 21, er sagte, Lauterkeit und Geradheit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Er schließt das Gebet, er kommt zur Ruhe, er hat jetzt Kraft geschöpft durchs Gebet, er hat Zuversicht wieder bekommen und er schließt das Gebet und sagt, denn ich harre auf dich. Er geht nicht aus dem Gebet und sagt, jetzt habe ich auf dich geharrt und jetzt gehe ich in mein Leben rein, sondern er bleibt in dieser andauernden Gebetshaltung. Wenn das Neue Testament uns sagt, wir sollen alle Zeit beten, dann meint es auch vor allem, dass wir in dieser Haltung bleiben, die wir im Gebet haben. Im Gebet erkennen wir unsere Abhängigkeit, erkennen wir, dass wir Demut brauchen. Ja, das Gebet lehrt uns Demut. Wir erkennen, dass wir Leitung und Führung durch Gott brauchen. Und in dieser Haltung gehen wir auch aus dem Gebet raus in den Alltag. Und deswegen schließt David das Gebet und sagt, ich harre auf dich. Er erweitert diese Zuversicht auf Gott. Er geht jetzt raus. Und er weiß, Gott ist weiterhin da und ich muss in dieser Abhängigkeit von Gott leben. Unter der Führung Gottes jetzt weiterleben. Und deswegen schließt er dieses Gebet mit einer demütigen Erwartungshaltung. Er bleibt darin, er harrt weiterhin auf Gott. Und wir sehen jetzt auch hier, er hat Gott diese ganzen Anliegen ausgeschüttet. Er hat nachgesinnt über die Eigenschaften, über die Vollkommenheiten Gottes, über seine Führung, seine Verheißungen. Und gestärkt dadurch weitet sich jetzt Davids Blick. Und er betet für Israel. Er hat seine eigenen Sachen, er hat es ausgeschüttet vor Gott. Er hat Kraft und Zuversicht bekommen. Das sehen wir daran jetzt, dass er jetzt auch betet für ganz Israel. Sein Blick weitet, er sieht das ganze Bild. Und das Gebet stärkt uns eben, das sehen wir hieran, auch für die anderen zu beten. Für sie einzustehen im Gebet. Stellvertretend für sie im Gebet zu flehen. Und David betet, erlöse Israel, oh Gott, aus allen seinen Bedrängnissen. Ja, er hat den Glauben an den Erlöser. Erlöse Israel. Ja, sein Glaube zeigt sich hier, er glaubt, Gott ist der vollkommene Erlöser. Er wird alle Heiligen in Sicherheit bringen aus den ganzen Übeln, in denen sie sind. Die Erlösung durch sein Blut ist vollkommen. Das Opfer ist vollkommen. Es ist ein für alle Mal geschehen. Und er sagt dann, sende deine Erlösung. Erlöse Israel. Und diese Erlösung ist auch das, was wir erwarten. Die Entrückung, die Erlösung, nennt es auch das Neue Testament. Und das Ziel davon ist, alle Zeit bei ihm zu sein. Er kommt in diese Gemeinschaft mit dem Herrn. Er bleibt in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn. Und er betet um Erlösung, um die Aufnahme in die Gemeinschaft mit dem Herrn, die alle Heiligen erwartet. Und deswegen möchte ich jetzt schließen mit einem Vers aus dem 1. Thessalonicher Brief, und da heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Das ist das Evangelium. Darum geht es beim Evangelium. Und es war ein Vers, der mich so getroffen hat jetzt in der Vorbereitung. Er sagt, er ist gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Der Gott, der im Neuen Testament, im Timotheusbrief, der selige Gott genannt wird. Der gottselige Gott. Er brauchte nichts. Völlige Gemeinschaft in sich selbst. Er war kein Gott, der irgendwie alleine war und irgendetwas brauchte. Er ist der selige Gott, der niemanden braucht. Und der Vater sendet den Sohn. Der Sohn sagt, ich werde gehen. Und er erlöst sich ein Volk. Er löst sich die Sein, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um zusammen mit ihm zu leben. Und darum geht es beim Evangelium. Es geht nicht darum, ich will einfach nur in den Himmel kommen. Beim Evangelium geht es um die Gemeinschaft mit dem Herrn. Er sagt, ich sterbe für sie, damit wir zusammen mit ihm leben können. Ich sterbe für sie, damit sie in einem neuen Leben wandeln. Ich sterbe für sie, damit sie in die Gemeinschaft mit dem Vater kommen können. Ich sterbe für sie, damit sie durch mich Gott nahen können. Ja, darum geht es bei dem Evangelium. Deswegen betont der Römerbrief das so und er sagt, er hat uns versöhnt. Er hat nicht einfach nur die Schuld getragen. Ja, es gibt im Katholischen die Sicht, dass ein zorniger Jesus da ist, der besänftigt werden muss durch Maria. Und das ist völliger Unsinn. Es ist völliger Unsinn. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt im Herrn Jesus Christus. Und Versöhnung ist mehr als einfach nur die Schuld tragen. Gott ist nicht mehr böse auf die, die durch seinen Sohn geheiligt worden sind, sondern er hat Gemeinschaft mit ihnen. Er ist versöhnt mit ihnen. Da ist nichts mehr, was trennt. Und deswegen, es geht um Versöhnung, es geht um Frieden mit Gott. Um Leben im Frieden mit Gott, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Um ein Leben im Licht. Und das ist das wahre Evangelium. Das ist das, was sich ergibt durch das vollkommene Werk des Herrn Jesus Christus am Kreuz. Ein neues Leben in ihm, geführt, geleitet durch den Heiligen Geist, unter der Führung Gottes, unter der Belehrung des Vaters, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist das Leben, wozu Gott uns berufen hat, wofür Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Amen.